bei all den Problemen, die wir in Deutschland haben. Nun schlägt es wirklich voll in Thüringen ein. Jetzt ist auch hier das Maß der Fahnenstange das Ende erreicht.
Und wir müssen sehr aufpassen, dass wir dies im Griff behalten.
Zuerst wird gegessen.
Am Morgen trinke ich Tee. Ich mag Leberwurst.
Ich adoptiere.
Das sieht sich aus, ja.
Ich bin Deutschschwede.
Ich bin nur für Salatsoße zuständig.
Auch die Brennnesseln.
Toastbrot.
Ein, zwei Knäckebrote.
Müsli.
Ein frisches Brötchen, wenn die Zeit
ist. Das ist auch hier das Maß der Fahnenstange.
Dann ist es ganz bequem,
Kaffee.
Tee zu trinken.
Naturjoghurt.
Nur Kaffee.
Viel Milch.
Und es schmeckt mir.
Ich glaube, wir können hier in Thüringen jedenfalls beruhigt sein. Wir sind nicht im Brennpunkt.
Wir können in Thüringen jedenfalls beruhigt sein, wir sind nicht im Brennpunkt. Das war damals eine Fehleinschätzung und jetzt werden verschiedene Konzerte veranstaltet, gegen rechts und gegen sonst was und die Betroffenheit ist groß. Wo ist eigentlich Akustika, wenn es um Rock gegen rechts geht, bei diesen Veranstaltungen, wo man auch Gesicht und Flagge und sonst was zeigt? Da frage ich, wo ist King Roman und wo ist ja morgen Star bei solchen wichtigen Veranstaltungen, lieber King Roman? Das wäre doch auch mal wichtig für eine Band, sich zu einer politischen Aussage hinreißen zu lassen, oder?
Ja, erstmal guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Also na, politisch sind wir ja eh schon immer gewesen. Ich meine, man muss jetzt nicht auf jeder Veranstaltung gegen rechts teilnehmen. Bei uns in den Verträgen steht schon drin, dass der Veranstalter dafür zu sorgen hat, dass keine offensichtlich rechten Leute mit im Saal sind. Ansonsten wird das Konzert abgebrochen. Wir haben Konzert auch schon abgebrochen, als Reichstagsfahnen da rumgerannt
ja.
sind.
Manchmal ist es auch so, vielleicht trauen die Veranstalter sich gar nicht, uns zu fragen, weil die dann eine gewisse Ernsthaftigkeit dann nicht stattfindet für die Leute. Wer weiß. Wir hätten ja auch gespielt in Jena. Also ich hätte es gemacht, theoretisch.
Ja, wir waren ja in der Nähe an dem Tag.
Ja. Trotzdem habe ich ein ungutes Gefühl, dass man dann ein Podium für Politiker bietet und sich SPD, CDU, andere Politiker dann auf die Bühne stellen und die Betroffenheit groß ist. Und da ist dann nicht die Gefahr, dass dann auch Bands und Musiker dann ein Podium für Politiker bieten? Oder wie handhabt ihr das? Macht ihr grundsätzlich was mit Parteien oder mit politischen Organisationen zusammen?
Ja, also wer uns kennt, wir werden jetzt sicher keine Parteien aufzählen, aber wer recherchiert, der weiß, okay, die haben schon für die Partei und für die Partei schon mal gespielt, aber da schließen wir auch Parteien definitiv aus, wo wir das nicht machen. Also von daher haben wir schon eine kleine Richtung, die man
also
vorzeigen
für
können.
SPD und Grüne würdet ihr schon spielen oder was?
Wir auch schon, ja. Also es geht jetzt auch nicht darum, dass wir da Parteimitgliedschaften haben oder sowas oder diese Parteien generell unterstützen. Also wir haben immer dann für eine Partei gespielt, wenn wir es gerade für wichtig empfanden, dass diese Partei jetzt eben auch ein besseres Podium bekommt. Also es waren damals zum Beispiel zu Wahlen, haben wir gesagt, okay, da haben wir noch nicht mal für eine Partei gespielt, wir haben gesagt, wir für eine Person haben wir gespielt, weil wir gesagt haben, okay, wenn diese Partei schon zum Beispiel in das Land einzieht, dann sollte diese Person auf jeden Fall mit dabei sein, weil das ist eine der wenigen Personen, denen wir vertrauen in dieser Partei.
Bereut ihr, dass ihr damals auch für, habt ihr nicht sogar für Schröder gespielt? Mhm. Als Schröder in die, ich weiß noch, in der Gunda Niemann-Stirnemann geborene Klemann-Halle, kam ja Schröder kommt und Kohl geht und da habt ihr gespielt. Da gab es eine große Diskussion in der Band, ob ihr das überhaupt macht?
Nee, die gab es da gar nicht. Also damals waren wir uns auf jeden Fall einig, dass das erstmal Ruhe sein muss mit der CDU für die Bundesrepublik und das war auch wirklich der Grund, warum wir da gespielt hatten. Da waren wir auch nicht die einzige Band, es waren viele befreundete Bands, auch größere Bands wie die Prinzen zum Beispiel, mit denen wir damals auch viel zu tun hatten, jetzt privat, die sich auch dafür eingesetzt hatten und wo wir gesagt haben, okay, jetzt ist auch wichtig, dass einfach mal die Sozialdemokratie zumindest eine Chance hat zu zeigen, ob sie es besser kann.
Was daraus geworden ist, kann man darüber diskutieren. Die einen sagen so, ja. Die anderen sagen so. Und so heißt auch das Motto und der Titel eurer neuen Platte, die kommt raus, ist also noch gar nicht draußen, Herr Morgens.
Das Presswerk lässt auf sich warten. Also wir haben sogar schon jetzt unsere Tour begonnen und müssen die Leute vertrösten und irgendwelche Geschichten uns ausdenken, warum diese CD noch nicht hier in dieser Location erhältlich ist. Aber da geht die Fantasie auch oftmals mit uns durch. Zum Beispiel geht es von Weihnachtsmann hat leider einen schwersten Unfall erlitten oder wie auch immer. Aber wir hoffen es, dass diese Woche, Ende dieser Woche kommt, damit wir es dann endlich mal vorzeigen können. Weil die Leute denken schon, die erzählen die ganze Zeit nur irgendwelchen Quatsch.
Das ja sowieso.
Die kümmern sich gar nicht um irgendwelche Musik. Ja. Aber jetzt wird es langsam eng. Jetzt wollen wir mal sehen, wo die CD bleibt.
Die Vorab-CD haben wir natürlich hier schon, um sie zu spielen. Wir werden jetzt in der nächsten Stunde einige Songs von der neuen Platte hören, die die Tage rauskommt. Und wir hören den Titelsong, die einen sagen so, die anderen so, von Akustika von der neuen Platte, die genau so heißt.
Der neue Song von euch ist gut gemeint und nett, doch es fehlt was. Du sagst, fürs Radio ist er viel zu lang, der Inhalt kommt nicht richtig raus, wer braucht das? Von Prodigy der Rhythmus und gitarrenmäßig müsste es wie bei Stones sein. Und mit der Attitüde von dem Sänger kommt ihr nie und nimmer in die Charts rein. Das ist ja alles schön und gut. Und so gesehen hast du auch nicht Unrecht. Das ist ja alles richtig, aber trotzdem kannst du so oder so sehen. Wie du's drehst und wie du's wendest, du magst ja immer wieder recht haben. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Dancefloor sag ich Deutschland gute Nacht, weil's keinen anspricht. Du sagst, die Leute gehen nach hinten und bestellen sich was zu trinken, denn es tanzt nicht. Das Ding ist so verfrickelt und damit's ein bisschen prickelt, muss mehr Schranz rein. Du sagst, das schwingt eventuell und mit ganz viel Fantasie auch mal ein Tanzbein. Das ist ja alles schön und gut. Und so gesehen hast du auch nicht Unrecht. Das ist ja alles richtig, aber trotzdem kannst du so oder so sehen. Wie du's drehst und wie du's wendest, du magst ja immer wieder recht haben. Das mag ja alles sein, ja.
Na, das wollen wir ja wohl nicht hoffen, denn die werden noch eine Weile leben. King Roman alias Roman Pastuschka und Mr. Morgenstar alias Stefan Morgenstern von Akustika. Die beiden sind hier im Studio und sind natürlich nicht allein. Akustika ist größer und hat auch Zuwachs bekommen. Tommy Pfeiler, ein bekannter Musiker und Gitarrist, ist zu euch gestoßen. Stefan Kehrt ist auch noch da und dann ist er nicht der Schlagzeuger, nicht zu vernachlässigen. Lynn Dittmann ist Akustika. Ihr seid in dieser Besetzung wie lange zusammen, Roman?
Seit zwei Jahren.
Ja. Also Tommy Pfeiler ist seit zwei Jahren dabei, aber die alten Hasen, also Stefan Morgenstern, Roman Pastuschka und der Stefan Kehrt ist...
Ja, wir haben als Schülerband schon angefangen, aber alter Hasen, das klingt immer so, als würdest du Vital im Studio haben oder so. Also ja, gut, es ist schon wirklich lang, dass wir zusammen sind.
Also es ist eine Freundschaft, es ist wie eine Familie, es ist ja nicht nur einfach eine Band, die ein bisschen zusammen rumklimpern. Ja. Ihr seid ja schon eine Truppe, die seit fast 30 Jahren zusammen ist, oder?
Ja, also wenn man so seit der Kindheit errechnet schon. Also ich habe ja Kärte mit einem Alter von 9 Jahren am Johannesplatz auf dem Spielplatz getroffen.
Auf dem Spieler?
Auf dem Spieler, bei der Tischtennisplatte, gell? Und haben dort uns stolz erzählt, wer irgendwie Gitarre spielen kann und wessen Eltern halt Musik machen und so weiter. Und da sind wir uns ins Gespräch gekommen. Der stieß dann im Alter von 12, glaube ich, zu uns in die Schule. Und war in unserer Parallelklasse und da ging es halt los.
Ja. Stefan also, Kehrt ist ja nun bekanntermaßen der Sohn von Jürgen Kehrt, also kommt aus einer Musikerfamilie. Stefan, kommst du auch aus einer Musikerfamilie oder bist du?
Prinzipiell schon. Also mein Vater war sehr ambitionierter Tanzmusiker. Ja, also
was heißt Tanzmusiker?
Ja, richtig, mit Orgel, mit zum Tanz gespielt im Energieclubhaus oder zu verschiedensten Veranstaltungen der Konzert- und Gastspieldirektion, Programmbegleitung ja, und Tanz halt. Ne? Das war zu DDR-Zeiten sowas wie Clubbing, was heute Clubbing ist, war zu der Zeit halt, man geht zur Tanzmusik.
Und hat er davon gelebt?
Teils schon. Also man konnte sehr viel Geld zur damaligen Zeit mit Live-Musik verdienen, man glaubt es nicht, selbst als Amateur. Und da kam schon, hat er schon den Lada, hat er schon eingespielt.
Der Lada war ein Fahrzeug, ein PKW, ein Personenkraftwagen. Ja. War dann klar, dass du ein Instrument lernen musst, sollst?
Eigentlich nicht wirklich. Also meine Schwester wurde genötigt, Klavier zu lernen über Jahre und hat auch viel Druck bekommen von meinem Vater, dass es ordentlich macht, dass sie übt und so weiter. Und
war die Ältere?
Die war die Ältere, ja. Die war ist drei Jahre älter als ich. Und ich wollte auch irgendwie aber Rockmusik machen und Gitarre und so. Und da hat er sich ein bisschen zurückgehalten, was das angeht, weil diese schlechte Erfahrung gesammelt hat. Meine Schwester, sie wollte halt nicht und hat sich gesträubt. Aber ich habe mir dann im Alter von 9 eine Gitarre erkämpft, die dann unter dem Weihnachtsbaum stand, eine bulgarische.
Eine akustische oder eine elektrische?
Eine akustische, eine Orpheus, das war eine bulgarische Schlaggitarre.
Was ist eine Schlaggitarre?
Die hat ein bisschen eine Form von einer Jazzgitarre, hat aber einen großen Resonanzkörper und sieht ein bisschen cooler aus als so eine normale Konzertgitarre mit Nylonsaiten, sind Stahlseiten
drauf. Die waren so orange, gelb, ja. Blau. Mein erster war ja auch eine Orpheus.
Ja. Heute nennt man es Sunbirth. Die Maserung Sunbirth, also ein bisschen so sonnenuntergangsmäßig. Ja. Aber die ist dann irgendwann, haben wir die dann bei einer Show verbrannt als Show-Element, weil sie doch relativ kaputt war.
Und schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hatte. Du wolltest von Anfang an Rockmusik machen oder Popmusik. Was waren deine Vorbilder oder die Musik, die du gehört hast zu der Zeit? Das war ja so in 80 schon.
80 schon, gell. Eigentlich schon, was mein Vater mitgebracht hatte. Also er hat so El Jarreau, so Sachen, so Soul- und Funk-Zeug gehört. Dann hat er so Dire Straits, kam dann dazu. Da wollte ich immer nachspielen, so da, aber war sehr schwer. Und als wir dann so zusammenfanden, haben wir uns dann so an deutschen Sachen wie Bab, man darf es gar nicht aussprechen, ne? Bab, Wolf Mahn, Rottgau Monotons und Roman war so James Brown Zeug und so. In die Richtung ging das dann in der frühesten Jugend.
Und war die erste Band tatsächlich Thüringer Heimatliebe? War das der erste Bandname THL?
Ja, das war der erste.
Wieso Thüringer Heimatliebe?
Ach, das weiß ich gar nicht. Das kam eigentlich aus unserem Freundeskreis sogar raus.
Vom Johannesplatz, ja.
Vom Johannesplatz. Da gab es immer imaginäre Bands und wenn man unterwegs war, hat man Leuten erzählt, die kein Westfernsehen bekamen, dass man eine Band ist und so weiter, in Jugendherbergen. Und daher kam der Name Thüringer Heimatliebe und das klingt jetzt total bescheuert. Damals war es aber so, dass niemand bis auf ältere Leute auf Volksmusik zurückgeschlossen haben, sondern es hieß dann immer, macht ihr Punk.
Das klang wie Deutschpunk im Grunde.
Ja, weil es hieß ja Thüringer Heimatliebe und nicht Bezirk Erfurt Heimatliebe oder sowas.
Also das war damals noch was Besonderes, jetzt ist ja Thüringen aller Munde, die ganzen Kennzeichen vom Thüringer Landtag waren THL, ihr habt das dann auch ganz schnell gelassen, aber damals war das noch was Außergewöhnliches in den 80ern. Und die DDR-Sozialisation, die ihr ja häufig in euren Texten auch verwurstet, die werden wir jetzt auch gleich hören, von einem Stück, das heißt Bohnenkaffee, eine schöne Tasse Bohnenkaffee, wahrscheinlich ein Kännchen.
Komplett,
da habt ihr alles zusammengepackt, was so rumschwirrt noch an Rest DDR. Und wir hören jetzt das Stück von Akustika, Bohnenkaffee, von der neuen Platte. Die einen sagen so, die anderen so.
Corporate Identity, Catering Bottle Party. Coffee to go. Und jetzt ein Kännchen Bohnenkaffee und ein Schnitzel Wiener Art, ne fehlte Zigarette und ein schönes Wannenbad. Hol noch mal die Kassette mit der flotten Tanzmusik, dazu ein schönes. Sound on board. 5.1 Dolby surround. MySpace, Facebook, mail account. Release it all and save the deal. Give away a happy meal. Blockbuster, emotion pure. Flashing storage, shopping tour. Outsource Bug Factory. Mind Map Emergency. Pintan Cash Card Code.
Bim Bam, the Hex is tot.
Best of greatest hits.
Best of ill to shit.
Coffee to stay, coffee to go. Und jetzt ein Kännchen Bohnenkaffee und ein Schnitzel Wiener Art, ne fehlte Zigarette und ein schönes Wannenbad. Hol nochmal die Kassette mit der flotten Tanzmusik, dazu ein schönes helles.
Das Stück Bohnenkaffee von der Platte von Akustika. Die einen sagen so, die anderen so. Und die Gründungsmitglieder Stefan Morgenstern und Roman Pastuschka alias King Roman und Mr. Morgenstar zu Gast im Studio. Akustika war ja eigentlich eher ein Nebenprodukt. Wenn ich mich recht erinnere, es war so ein Cover-Ding, wo ihr Sachen gemischt habt. Und es war so ein, als Live-Projekt gedacht. Ihr hattet ja damals noch die Fast Food Cannibals. Hättet ihr gedacht, dass Akustika im Grunde eure anderen Bandprojekte ablöst? War das die Idee oder hat sich das einfach so ergeben, Stefan?
Hat sich ergeben. Man muss wirklich sagen, man ist ja immer ambitionierter in seinen eigenen Bandprojekten. Da sind die Träume noch größer als bei den Projekten, wo man halt irgendwas nachspielt, auch wenn es jetzt verfremdet ist, wie auch immer. Es war, wie du weißt, ja ein Party-Ding. Also es war ja auch
ist ja aus Versehen entstanden eigentlich.
Wieso aus Versehen?
Ja. Das war, ich weiß noch, im frühen Sommer 93, da hatten wir so die Idee, das war diese Unplugged-Welle überall, da haben wir gesagt, machen wir doch mal irgendwas, womit keiner rechnet, Unplugged, spielen wir doch mal Metallica und sowas und nennen das Ganze Akustika. Haben dann auch zwei Mucken ausgemacht, in Gotha und in Bad Langensalza Und hier im Radio. Und eine Woche weiß ich noch vor.
Also nicht hier, das war damals im Esbachbad als Unterstützung. Genau, also ja, als ein Benefiz für einen Piratensender. Das ist ja für die Spätgeborenen auch nochmal interessant. Ja. Es gab damals Radio Frei noch nicht offiziell, sondern es waren Piratensender, die ziemlich unter Druck waren. Wir waren ziemlich unter Druck. Gab es viele kleine Sender in Erfurt. Und da hat dann der Liedermacher, wie heißt er,
Vicky Womit war das.
Vicky Womit hat mit euch gespielt als Benefizkonzert für Radio Frei oder für die freien Radios.
So viel zur politischen Seite von Musikern natürlich. Ja, und eine Woche bevor diese Auftritte begannen, ist es wieder eingefallen, dass wir das eigentlich machen wollten. Und da haben wir innerhalb einer Woche ein Programm reingeholt. Das war mehr recht als schlecht, also gar nicht so lang. Hm. Also waren wir gezwungen, die Zeit zu ziehen. Das kam dann eben durch das Entertainment zwischen den Titeln. Und so ist dann irgendwie Akustika entstanden. Im Jahr drauf waren wir dann auf Straßentournee in Frankreich, Belgien, Holland. Und haben mitbekommen, dass die ganze Sache auch ohne Sprache, also auch international funktioniert. Und dann sind wir eben dran geblieben.
Ja. Naja, es ist, wie gesagt, um noch darauf zurückzukommen, den Ursprung der Frage, eigene Projekte, die waren immer sehr schwer. Also weil Plattenfirma dahinter war, dann musste man selbst was ausdenken. Es gab immer Konflikte, es war nicht so einfach für uns. Und Akustika, das war total egal. Es lief halt einfach hin und das nebenbei dann her. Live? Und auf einmal waren Leute bereit, dafür Geld zu bezahlen. Machen wir freilich so.
Fast Food Cannibals war ja ein Projekt, was ihr absolut ernsthaft betrieben habt. Und hattet ja auch dann beim Amiga-Ableger so einen richtigen Plattenvertrag. Ja. Wie hieß die Firma?
Das war BMG, also war K&T Records, das war BMG Berlin Deal und das Sublabel wurde betrieben von Toni Kral und Fritz Puppel von City. Long, ne? Die hatten, war ja in Keimzeit drauf auf dem Label, unter anderem Karat. Ich glaube, was weiß ich, irgendwie Rockhaus, glaube ich. Weiß
aber es war auf jeden Fall schon Battle, also BMG, großes genau. Platten, hatte den richtig. Plattenvertrag. Dachtet ihr da, oder dachtest du, Stefan, jetzt geht's los, jetzt startet die große Karriere, jetzt werden wir doch über Erfurt hinaus bekannt. Ja. War das der Traum?
Ja, das war, sage ich, auch gewissermaßen auch ein bisschen Realität, weil wir auch dran gearbeitet haben. Es war ja nicht nur der Traum, sondern wir sind ja auch getourt. Wir haben uns einen Arsch aufgespielt, wie man so schön sagt. Auch die ganzen Promotion-Sachen mitgemacht, Plattenproduktionen gemacht. Das war ja schon so angelegt, dass man schon auch Geld wieder einspielen musste mit einer großen Hörerschaft, was natürlich auch bedeutet, dass man einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht. Ob das jetzt hier große Rock'n'Roll-Träume waren oder so, das wage ich jetzt zu bezweifeln, aber es war auf jeden Fall eine ernsthafte Sache. So. Und an der Ernsthaftigkeit der Sache ist die Sache auch dann zugrunde gegangen.
Inwiefern?
Ja, weil dann so Geschichten kamen wie, ihr müsst so werden, ihr müsst euch so verkaufen, ihr müsst die Songs so anlegen und das, was ihr bis jetzt gemacht habt, funktioniert nicht, ihr müsst bei der nächsten Plattenproduktion die Sachen anders machen, wir hatten da keine Lust drauf oder wir konnten es einfach nicht, weil wir uns unter Druck gesetzt gefühlt hatten und wollten dann aus dem Plattenvertrag aussteigen, das ging wieder rechtlich nicht, also mussten wir uns umbenennen und da war die ganze Geschichte eigentlich schon gestorben.
Ihr hättet euch umbenennen müssen oder habt ihr das gemacht?
Wir hatten es dann kurzzeitig umbenannt, ja.
Wie hieß
Spaceaholic hieß das mal kurzzeitig, das Projekt, aber es auch jetzt lange nicht lange funktioniert hat. Ja.
Wer wollte euch denn da reinreden, nur mal zu verstehen, wie das damals in der Plattenindustrie lief? Kam da ein Manager von BMG und hat gesagt, Mensch, das muss etwas poppiger klingen oder inwieweit wollten die euch da reinreden?
Naja, man wertet halt diese ganzen Misserfolge aus, die man hatte mit der ersten Plattenproduktion. Es wurde halt wenig Geld investiert. Man hat sich halt darauf verlassen, okay, die Band muss es aus sich selbst schaffen, was natürlich richtig ist, aber für uns halt nicht so funktioniert hat. Das heißt, die Plattenverkäufe waren nicht besonders toll. Und dann macht man sich natürlich Gedanken als Plattenfirmenchef, was eigentlich nur Puppel und Kral waren in dem Fall. Und die beiden Leute konnten natürlich mit unserer Art Musik, weil die ziemlich hart war, hart angelegt, nicht so viel anfangen und sagten, okay, ihr müsst mal ein bisschen poppischere Sachen machen, wie dies oder jenes. Und wir haben es dann versucht, so ein bisschen nachzuempfinden, was sie da wollten von uns. Aber es hat für uns nicht funktioniert. Also wir haben uns dann gezopft im Proberaum und es gab halt Theater, deswegen, ja, und Unzufriedenheit, dann stieg der Erste aus und dann war das.
Das war damals so dann Roma, ne?
Also, nee, Roma war schon eher weg, da war ich dann schon vor der ganzen Plattensache weg. Und der Bassist stieg dann aus irgendwie und dann war es dann schon für uns
Fritz
eigentlich schon
Puppel
erledigt.
Puppel und Toni Kral sind ja im Grunde auch Legenden von City, absolut. Aber die waren dann irgendwie uncool oder?
Absolut, die haben es einfach falsch verstanden. Sie wollten einfach junge ostdeutsche Musik fördern und so als Artist Rooster so in ihrem Konzept anbieten den Leuten. Das heißt, es hat ja funktioniert mit Inch the Bucketables damals, die auch da waren. Es hat funktioniert mit Keimzeit, die waren zwar nicht jung, aber es zählt, sage ich mal, zu einer jüngeren Generation als jetzt Karat oder City. Und da hat es funktioniert. Aber in unserem Fall hat es halt nicht aufgegangen, weil wir irgendwie nicht diese Osttradition hatten, in dem Fall. Also auch nicht dieses Studentische, nicht dieses Mittelalterliche oder sonst was. Das hat bei uns nicht funktioniert.
Da könntet ihr eigentlich so, also jetzt so im Freundeskreis von Beziehungen her ganz froh sein, denn Roman, du bist damals ausgestiegen bei Fast Food und jetzt seid ihr wieder zusammen. Eigentlich könnte man sagen, war es ein Glücksumstand, dass es mit Fast Food Cannibals nicht so geklappt hat, oder Roman?
Nö, das glaube ich nicht, weil jeder von uns hat ja trotzdem noch eigene Projekte unterschiedlichster Art nebenbei. Und ich finde sogar, dass das selbst dass das Akustika bereichert, dass jeder noch eine andere kleine Lebenswelt hat, aus der er eben auch Ideen wieder mitbringt. Nee, das glaube ich nicht. Aber was interessant eben war, also wir waren ja deswegen nicht auseinander, Akustika hat sich ja parallel dazu gegründet gehabt, war diese Beobachtung, wie das funktioniert, auch mit der Plattenindustrie.
Mit dem Business.
Mit dem Business, ja, dass Musik so anarchistisch, wie sie manchmal auch auf der Bühne ist und so, aber trotzdem auch als Geschäft nur funktionieren kann. Also wenn man was damit erreichen will, muss man sich trotzdem disziplinieren. Wir sind ja auch eine Gesellschaft vom Prinzip und das Schöne bei Akustika ist eben, das glaube ich auch war auch damals das Schöne, selbst auch noch für Stefan, Kerte und so, ist eben, dass man, während man so einen Vertrag hat, wo man sehr diszipliniert arbeiten muss, wo 80% wahrscheinlich auch Geschäft sind und dann erst die Musik, dass man eben anarchisch bei so einer Band wie Akustika, die eben von niemandem abhängig war, außer vom Publikum, eben dort auch agieren kann. Und das haben wir uns ja auch bis heute versucht durchzuziehen. Also klar, man muss immer ans Wirtschaftliche denken, aber dadurch, dass wir uns vom Prinzip her, dass wir autonom arbeiten, also wirklich von der Industrie bis jetzt unberührt sind, glaube ich, ist dieser Spaß auch immer noch zu sehen.
Ihr arbeitet autonom, aber trotzdem mit einer großen Tradition, denn die 1. Mai-Konzerte, die sind ja auch schon legendär. Seit wann gibt es die Mai-Geschichten? Weil das ist ja Akustika nochmal eine spezielle Sparte. Wie lange macht ihr das schon?
Ich glaube, der 1. Mai war glaube ich, schon 95 oder so ein Double Beat. War noch ohne Schlagzeug.
Ja, also sehr lange her.
Sehr lange her.
Ja, das war also auf jeden Fall sehr, sehr lange her.
Sehr lange her. Und das war natürlich eine schöne Art, eben das Anarchische von Akustika rauszukehren. Eben nochmal das, wovon alle eigentlich die Schnauze voll hatten von der DDR, das eben nochmal hochzuholen.
Ja, das ist doch bei Akustika immer so. Ja. Also eigentlich war der Ansatz immer so, von was die Leute die Schnauze voll hatten. Im Pop-Bereich haben wir halt irgendwie dann hochgezogen und haben gesagt, so jetzt kriegt das auch nochmal irgendwie eine Art, dass ihr vielleicht nochmal drüber lachen könnt. Und so ist es halt mit diesem 1. Mai-Programm, wie auch Weihnachten, ist auch so eigentlich so ein Thema, was Leute annervt. Du holst es so überspitzt aus der Schublade raus, dass die Leute sagen, okay, das ist echt lustig, da gehe ich hin.
Und das ist auch schon eine gute Tradition, dass ihr am 24., am Heiligen Abend, der eigentlich für alle Familien, für alle heilig sein sollte, sagt ihr, wir machen in der Heiligen Nacht ein Konzert. Und trotzdem kommen viele Menschen. Seit Jahren ist das ja gut gefüllt, oder?
Als wir das angefangen hatten, haben alle gesagt, seid ihr verrückt, am Heiligabend was zu machen? Wir waren die Ersten, die Heiligabend überhaupt eine Veranstaltung gemacht hatten. Und das blieb dann auch ein, zwei oder drei Jahre so. Und jetzt mittlerweile sieht man ja Veranstaltungskalender voll am 24.
Ja. Trendsetter.
Ja.
Wir haben über die DDR gesprochen und über die 1. Mai-Programme. Jetzt müssen wir natürlich das Stück DDR hören von der neuen Platte von Akustika. Die einen sagen so, die anderen so. Das Stück in DDR.
Woke up this morning, drink some bone and coffee. I put my neat hose on. The old dirty Nicky and the Jesus Lash take my beetle made of data on. Going downtown to the fine cost house, but the big brother is sold out. So I'm walking down the road to the next inter shop and search me dot for forum checks what out. I'm so hungry but no bock auf den Gasmal des Meeres, in Goldpolder has Ruhetag. Take my hirsch for a tail whale to the Clubgarnstätte, today is just my Haushaltstag. Effekt die Letter and the Catwurst and the Sättigungsbeilage, reading the Zentralorgan. Meanwhile the other Kunden auf der Eltern aktiv, am
been talking about a 5-Jahres-Plan. Auf der Vitamin B. Good old country of the white and mind be along the older and the nicer where the Friedensgrenze flees. Look at my brand new camping Beutel made of plaster and elastic, guarded from the Zentrum Warenhaus. Going to the pop gymnastic with my suit of elastic. 40, 80, where see das Haus? Then I meet a girl from the Patenbrigade. We going to the Interhotel. Then we do the Lipsy to the Rennsteig Beatles. Things like this, I'm feeling as well. Good old country of the vitamin B. Good old country of the white and my bee, along the older and the nicer where the Friedensgrenze flees. Now I'm an old poor in der Sekundärrohstofferfassung mach ich ein Papier to money. Good old country of the vitamin B. Of the white of my feet, along the older and the nicer, where the Friedensgrenze flees.
Heute heißt es Recycling und Mülltrennung. Damals hieß es Zero, Sekundärrohstofferfassung. Und damals waren die Zeiten in der DDR, in der Deutschen Demokratischen Republik. So heißt auch das Stück, ein Stück von Akustika von der neuen Platte. Die einen sagen so, die anderen so. Zu Gast im Studio King Roman alias Roman Pastuschka und Stefan Morgenstern alias Morgenstar. Jetzt müssen wir für die Spätgeborenen, für die, die es nicht ganz verstanden haben, nochmal übersetzen und erläutern, wovon ihr da gesungen habt. Das waren typische Begriffe aus dem Osten, typische Begriffe aus der DDR. Mhm. Ein Ding war ja Sekundärrohstofferfassung, das war das Sammeln von Altstoffen. Stefan, hast du als Pionier, als Jungpionier auch Altstoffe gesammelt? Und
ich
was war
das noch erleben. Also man ist nicht zu Halloween klingeln gegangen, sondern tagtäglich mit einem Wagen und hat gefragt, haben Sie Altstoffe?
Ich habe immer gefragt, haben Sie Flaschengläser, Altpapier?
Ach so.
Flaschen, also haben sie Altpapier. Und dann haben dann die Leute dir dann ein Packen Zeitung gegeben?
Ja, naja, klar. Oder leere Flaschen und so weiter und so fort. Also ich würde mir wünschen, wenn das heutzutage so wäre, dass jemand bei mir klingelt und fragt, ob ich meinen alten Müll mitgeben darf.
Ja, das war auch gar nicht so eine doofe Erfindung. Also jetzt haben wir diese Mülltrennung überall, die gar nicht eingehalten wird. Und damals war es so, das muss man jetzt mal für die Jüngeren sagen oder für die Westsozialisierten. Also ich habe ein Kilo Zeitungen abgegeben, Print, habe dafür 30 Pfennig bekommen. Oder wenn es Journale waren, also Hochglanzpapier, gab es 70 Pfennig, dann gab es für die Gläser 5 bis 30 Pfennig, wenn man die abgegeben hat und so wurde recycelt eigentlich in der DDR.
Und das waren Sekundärrohstoffannahmestellen und dort konntest du mit deinem Handwagen hinkommen und konntest die Flaschen abgeben, das Altpapier, Handwagen.
Ich hatte noch nicht meinen Handwagen, also wir haben das so geschleppt, Mike Bayer und ich, wir haben da gemeinsam, manchmal mit dem Schlitten auch im Winter.
Quatsch.
Wir sind dann alle am Johannesplatz groß geworden, da gab es am Ammertalweg, das war so eine Pappbaracke, die da stand und da war eine Waage drin und der Rest war einfach zugemüllt mit irgendwelchem alten Kram und da hat man das abgegeben und mehr oder weniger sein Taschengeld aufgefrischt. Oder es gab eben diese Soli-Aktion von der Schule, dass man da Altpapier mitgebracht hat und für was auch immer, das weiß ich jetzt nicht.
Du bist mit dem Schlitten durch den Johannesplatz gepäst und hast Altstoffe gesammelt, so hieß es damals.
Ja, Altstoffe gesammelt.
Das war ein normales Bild. Roman mit dem Schlitten.
Genau.
Oder mit dem Handwagen. Also was haben wir noch? Patenbrigade, was war das?
Ja, das gab es in den Schulen. Also jede Klasse hatte irgendwie eine Patenbrigade. Weiß der Teufel warum. Ich glaube, den Schülern sollte damals schon nahegebracht werden, wie produktive Arbeit oder eine andere Arbeit aussieht. Und da musste, also die hat das sichtlich angenervt. In den Betrieben gab es dann immer Brigaden, wie jetzt, wie würde man das jetzt sagen, Arbeitsteam.
Team, ja. Yeah.
Und die haben dann eine Patenschaft über dich übernommen. Das heißt, die sind zu dir in die Schule gegangen, haben erzählt, wie toll das ist zu arbeiten.
Der Sozialismus und was so planmäßig aufgebaut wird.
Genau, man, das ist dann als Schüler dorthin gegangen. Die mussten dann ein Kulturprogramm erleiden. Bei uns war es meistens schlechtes Geigespielen von Alexander Pohl und so und Gedichte. Und das waren eben Patenbrigaden.
Ja, die haben dich dann auch mal zur Klassenfahrt oder zum Wandertag beglitten, sozusagen. Jemand beglitten, begleitet. Oder der P1000 von dem Betrieb kam dann halt zum Riechheimer Berg mit warmem Tee und Knackwurst und Brötchen für die Kleinen. Ne?
Ich kann mich noch erinnern.
Das war sehr, sehr angenehm.
Ich kann mich noch erinnern, unsere Patenbrigade war völlig sinnlos. Also das war ein Lager von einer Chemiefabrik und das war praktisch eine große Garage, in dem Chemie gelagert wurde. Und das durften wir uns auch mal anschauen, warum auch immer.
Naja, war doch nicht alles schlecht. Ja. Also. Was ist Bückware? Das muss man auch nochmal erklären, was Bückware ist.
Bückware ist rationierte Ware des täglichen Bedarfs, die, ja, die schwer zu bekommen waren, zum Beispiel eine gewisse Art Zigaretten, 320er.
320er, F6.
Also was damals. F6 gab es damals nicht so oft.
Die hatten, haben 3,20 Mark gekostet.
Und die gab es eben nur unterm Ladentisch. Man musste sich bücken, um diese vorzuholen.
Beispiel. Oder Mosaikhefte, das waren kleine Comichefte.
Oh ja, die waren immer ganz schnell ausverkauft, weiß ich noch. Die kamen immer donnerstags raus und da bin ich vor der Schule noch halb sieben um sechs hat der Kiosk aufgemacht in der Wendenstraße hin, habe mir das Mosaik geholt, dann halb sieben waren die schon ausverkauft.
Was kommt noch vor, was, hier, was man übersetzen musste bei diesem Bluegrass-Stück?
Niethose.
Niethose war die Jeans.
Die Jeans. Niethose an. Oh, Dirty Nicky. Nicky.
Was ist ein Nicky?
Das Nicky ist das Shirt, heutzutage Shirt, ja. Jesuslatschen sind noch geläufig, ich glaube, die gibt es sogar wieder.
Das waren die, im Grunde die Hippies, die Osthippies, was die Gammler waren oder die Kunden, die hatten Jesuslatschen. Das waren Sandalen aus Leder und das waren die Jesuslatschen.
Ja, die sind eine gewisse Form.
Die sahen eben wirklich so aus wie ein Sandalenfilm.
Gehen wir nochmal die
Feinkosthaus.
Was ist das Feinkosthaus gewesen?
Ganz früher hieß das Uwubu, Ulbrechts Wucherbude, der hat die eingeführt. Das waren praktisch besondere Läden, in denen es Nahrungsmittel gab, die es sonst nicht gab. Also wirklich Feinkost, die waren besonders teuer. Da gab es, weiß ich nicht, zum Beispiel Ananas in Büchsen, 13 Mark damals, sau viel Geld gewesen. Oder es gab manchmal eben auch Ware aus der Bundesrepublik, aus dem Westen, wo ich mir nicht wirklich sicher bin, ob die wirklich aus dem Westen waren oder nicht in der DDR für den Westen hergestellt
wurden. So war das, es waren Produkte, die exportiert worden sind und dann zum Teil dort verkauft. Was haben wir noch für...
Gastmahl des Meeres und Goldbräuner natürlich, das kennst du ja noch.
Ja, also Goldbräuner, wenn ich das kenne, Gastmahl ist es reicht. Der
Goldbräuner des Meeres ist interessant, weil ich mache gerade mit zwei Schülerinnen, die sind 17 zusammen, ein Feature, das machen die als Projektarbeit, da geht es um Essen und Nahrung in der DDR und die haben eine alte Speisekarte mal gefunden, haben nirgendwo Fisch gefunden. Und in der DDR war es wirklich so, also Fisch gab es tatsächlich nicht wirklich in Gaststätten, Restaurants, sondern es gab eine Kette, die ist Gastmahl des Meeres und das war praktisch die Fischgaststätte, die gab es in jeder Stadt.
Also und in Erfurt gab es auch eine Fischgaststätte?
Zwei sogar. Es gab eine am Bahnhof, in der Bahnhofstraße, über einem ehemaligen Panoramapalast und eine in der Johannisstraße.
Den Goldbräuner gibt es auch noch. Das war schwierig, dass der Betreiber jetzt in der Magdeburger Allee ganz hinten links den Namen behalten durfte, weil den ja der
Den gab es auch in der ganzen DDR Goldbräuler. Und das war, Bräuler war ja auch eine DDR-Erfindung. Das war
Kettwurst gab es noch.
Was ist Kettwurst?
Kettwurst ist Hotdog. Also die abgeleitete Version von Hotdog war Kettwurst.
Aber Kettwurst mit K-E geschrieben.
Da ja, natürlich. Popmusik, ja nicht. Nee, Popgymnastik habt ihr vergessen eigentlich. Ne?
Popgymnastik, doch haben wir auch.
Ja. Ist auch
immer so ein doch Popgymnastik.
Ja. Kettwurst und was war das andere?
Grilletta.
Was ist Grilletta bitte?
Hamburger.
Ach, Grilletta und Kettwurst sind Hamburger und Hotdog.
Ja. Und Sättigungsbeilage.
Was ist die Sättigungsbeilage? Das ist ja auch was Schönes.
Kartoffeln, Nudeln, ja, Reis, Brot.
Ja. Und ich kann mich erinnern, dass dann irgendwie ein Schild auf dem Tisch stand im Interhotel, wo dann drauf stand, Aufschlag für neue Kartoffeln 10 Cent teurer.
Pfennig, ja genau.
Ach, Pfennig,
ja. Wenn es neue Kartoffeln gab, hat man einfach mehr Geld bezahlt.
Hat die Sättigungsbeilage ein bisschen mehr gekostet. Was ist das Interhotel gewesen?
Interhotel waren die Hotels, wo auch unsere internationalen Besucher einkehren durften. Unter Kontrolle natürlich war es sehr schick gehalten, auch etwas gehobener im Preis. Ich würde mal sagen, wie ein 4- bis 5-Sterne-Hotel. Ja.
Und da gab es auch Restaurants, wenn man im Interhotel mal gegessen hat, das war schon was Besonderes.
Das gab dann, war auch richtig teuer. Das war dann Preisstufe S mit 100% Aufschlag und sowas.
Preisstufen gab es auch. Und es gab natürlich auch Einstufungen. Das ist das, was ihr als Band machen musstet. Da konnte man zu DDR-Zeiten nicht einfach nur spielen, nicht einfach spielen, loslegen, sondern ihr musstet euch einstufen lassen von einer Art Kontrollkulturkommission.
Ja, die hat zum Teil bestanden aus politischen Personen und zum Teil natürlich aber auch aus Fachpersonal, würde ich mal sagen. Es wurde kontrolliert, dass die Musik entweder qualitativ gut ist, handwerklich gut ist, aber es muss auch korrekt sein. Es gab damals so Prozente, wie wir es in Frankreich kennen, wenn der Radiosender, müssen 80% Produktion aus Frankreich spielen, 20% dürfen aus dem Ausland kommen. Und damals war es auch in der DDR so, also bei Veranstaltungen mussten 60% entweder eigene Stücke kommen oder Stücke aus der DDR oder dem sozialistischen Ausland, 40% durften dann auch mal die Streets oder sowas sein.
So, jetzt reden wir wieder vital über die alten Zeiten. Wir wollen ja über eine neue Platte reden, die einen sagen so, die anderen so. Die wievielte Akustikerplatte ist das denn? Kann man die jetzt, darf man das schon sagen, zählen oder waren ja alle nicht ganz so offiziell?
Eigentlich die erste.
Eigentlich ist es die erste, ja. Ne? Alle anderen waren ja so, da hat mal jemand heimlich eine Vinylplatte gepresst, ja, ohne dass ihr das wusstet. Ja. Das sind ja ziemlich, also piratenmäßig, also das möchtet ihr ja gar nicht wissen. Gell?
Ja, wir hatten dann damals schon eigene Kompositionen, eigene Texte immer mal so verstreut auf die anderen Tonträger draufgebracht, aber diesmal haben wir gesagt, okay, jetzt ist Zeit wirklich mal mit einer CD, nur mit eigenen Sachen.
Ja. Das ist entscheidend für uns. Ja.
So. Die erste eigene Akustikerplatte mit ausschließlich eigenen Kompositionen und eigenen Texten. Und wir hören jetzt das Stück Natural Born Gorilla und danach reden wir, und das ist ja meine Lieblingserklärung von King Roman, wie entsteht eigentlich die Thüringer Rostbratwurst? Woraus und wie wird sie gemacht? Jetzt das Stück von der neuen Platte von Akustika. Die einen sagen so, die anderen so, Natural Born Gorilla.
Diesen Morgen wusste nicht, was gestern war. Ketchup, Blut und Senf auf meinem Hemd und Bratwurst im Haar. Um mich herum ein wüstes Schlachtfeld, verbranntes Fleisch und Tiergebein. Die Bratwurstzange glänzt im Sonnenschein und stinkt nach Schwein. Natural Born Griller, alles was ich grill hat ein Gesicht. Natural Born Griller, bis zum jüngsten Grillgericht. Natural kommt die Wurst. An meine Crew. Ihr landet alles auf dem Rost und bald auch du. Natural Born Griller, alles was ich grill hat ein Gesicht. Natural Born Griller, bis zum jüngsten Grillgericht. Natural Born Griller, Natural Born Griller,
Natural Born Gorilla ein Stück von der neuen Platte, der ersten eigenen Platte, der, wo alle Songs von Akustika komponiert und getextet worden sind. Und zwei Menschen, die für diesen Song verantwortlich sind, sind Roman Pastuschka alias King Roman und Mr. Morgenstar alias Stefan Morgenstern. Das Natural Born Gorilla Thema begleitet euch ja schon seit Jahren durch eure Programme. Es gab ja auch schon ein Programm, das hieß Natural Born Gorilla, und es gab auch schon ein Stück, was so heißt. Wieso nochmal ein neues jetzt?
Das ist gar nicht so neu. Das ist wirklich, dieses Stück ist 9 Jahre alt. Wir haben das jetzt eben aufpoliert, weil wir für uns das immer noch aktuell empfinden. Das Stück ist damals entstanden, als wir 2002 das erste Mal im Thüringhaus während der Winterolympiade in Salt Lake City gespielt haben. Und zwar schon obskur, fast bizarr, wie sich ein Bundesland, das niemand kennt, eben durch eine Wurst definiert, auch im Ausland.
Ja, aber erfolgreich, das muss man sagen. Ihr habt ja, bei mehreren Olympischen Spielen wart ihr dabei. Mhm. Bei wie viel? War Salt Lake City?
Dann Torino und Vancouver in 2010.
So, und da hat immer die Wurst und das Grillgut, das Thüringer Grillgut, eine Riesenrolle gespielt.
Absolut.
Umsätze unglaublich, da gab es Schlangen, die Leute haben Unmengen an Dollar und an Euro bezahlt, um eine Thüringer Bratwurst zu bekommen.
Also ich esse seitdem viel bewusster Bratwurst, das ist keine Fastfood mehr, es ist eine Göttin in Brötchen.
Eine Göttin in Brötchen. Fragen wir doch mal King Roman, wie so eine Wurst entsteht. Also das ist ja technologisch und auch kulturell schwieriger Vorgang. Woraus ist die Bratwurst, muss man sagen, erstmal zur Bezeichnung, es gibt ja die Rostergrenze, also ab Jena heißt es dann Roster, dann heißt es Bratwurst und hier in Erfurt heißt es Rostbratwurst. Das sind unterschiedliche Bezeichnungen für eine Sache. Wie hattest du gesagt, eine Göttin in
Brötchen.
Eine Göttin in Brötchen.
Ich hatte hier mal im Studio einen amerikanischen Gast und der hat auch so eine Bratwurst gekostet, aus Ohio kam der, glaube ich, und da hatte ich ihn auch mal gefragt, wie das schmeckt, und er meinte, it's a bit into heaven. Also wirklich, es war für ihn wie in den Himmel reinbeißen. Also die Wurst, es wird ja ein Schwein genommen vom Prinzip, dem wird der Darm entzogen, und damit es in seinen eigenen Darm reingepackt wird. Ja, ja, ja. Vorher muss es vermulcht werden, also es geht durch eine Sänfte, wo es geschreint wird, dann wird es nochmal mit einer Gewürzmischung zusammen gefulmt, und das Fulminat kommt dann eben in den eigenen Darm des Schweins hinein, sodass es auch mal rausgucken kann.
Das Dreselvorgang hast du noch vergessen, getresel und gepropst.
Gepropst.
Wenn du es nämlich zu lange treselst, hast du ja ist die Propsigkeit dann nicht mehr gegeben.
Dann kannst du die Schmeiche nicht vom Gulp trennen. Das ist,
Schmeiche muss noch im kalten Zustand vom Gulp getrennt werden?
Ja, noch im kalten.
Was passiert, wenn die Schmeiche nicht vom Gulp getrennt wird?
Dann platzt die Wurst.
Ach, das ist dann, das sind die
Schmeichplatzung, ja.
Die Schmeichplatzung sieht man ja viel bei Bockwürsten. Ist das die typische Schmeichplatzung, die, wenn es schlecht gegulpt ist?
Ja, die Bockwurst ist ja mehr oder weniger die Urwurst. Also bevor die Schmeiche getrennt wurde, hatte man den Fehler gemacht, Bockwürste nur herzustellen. Hat die auch versucht zu braten, aber das ist dann immer eben zur Schmeichplatzung gekommen.
Bei Zechbrockung, der Zechbrock-Vorgang wird ja im Ostthüringer Raum vollzogen. Ja. Das ist aber im Grunde eine Abart, oder?
Das ist eine Abart. Das ist eine absolute Abart. Ich finde es auch trotzdem schön, dass die Tradition vor 600 Jahren, gut 600 Jahren wurde ja das erste Mal die Schmeiche getrennt von dem Gulp, aber ich finde es trotzdem schön, dass diese Urwurst, diese Bockwurst, wie wir sie jetzt nennen, abwertend, dass die trotzdem immer noch existiert, nur mal zu sehen, wie es auch sein kann, wenn man nicht ordentlich produziert.
Wenn man nach Nürnberg schaut, ist ja die Mulpseichung völlig, bis ins Exzess getrieben.
Ja.
Da hast du die Mulpseichung bis auf eine Schrumpfmopsung weg, also diese Schrumpfmopsung ist ja dann das sogenannte, Nürnberger Würstchen, oder?
Ja, also wie der Produzent so auch sein Würstchen, sagen wir immer gerne.
Ach so, und das ist eine Abart der Mulpseichung mit einer falschen Technologie.
Ja, da kam es jetzt zur Schmandstauchung.
Was war die?
Zur Schmandstauchung. Also der Schmand, jetzt nicht mit D wie der vom tierischen Eiweißprodukt, sondern der Schmand, das ist ja das, was die Schmeiche abgibt vom Prinzip her, während der Schmauchung wird gestaucht an den Enden, und so zieht sich die Wurst eben zu sehr zusammen.
Ah, und da entsteht das Nürnberger Würstchen.
Genau,
das ist im Grunde ein Abfallprodukt. Es ist im Grunde ein Abfallprodukt.
Das ist ein einfacher Produktionsfehler, der nicht eingesehen wird.
Ja, lange Zeit, und dann wird dazu noch Sauerkraut, also vergorener Kohl, gewordener Kohl.
Ja, man hat ihn vergessen, einfach aus dem Kühlschrank zu holen.
So, und dann entsteht dieses sogenannte Nürnberger Nationalgericht.
Ja, furchtbar.
Was einem natürlich leid tun kann.
Ja, furchtbar. Und wir wollten sie ja ins Besseren belehren, aber wer glaubt schon dem Osten?
Niemand, ja. King Roman.
Oh ja.
Stefan Morgenstar, wann kann man euch live erleben und wann gibt es endlich die CD?
Die CD gibt es.
Bei welchem Konzert?
Ja, also in Erfurt natürlich am 24.
Wo und wann geht's los?
Dieses Jahr findet das Ganze im Stadtgarten Erfurt statt. Traditionell immer wieder 0 Uhr. Das heißt aber, Leute können gerne eine Stunde eher kommen, sollten sie auch, wegen, naja, wird man ein bisschen Entspannung haben an den Türen. Da werden wir auch die CD haben. Es gibt sie auch schon auf unserer Webseite zu kaufen.
Ich bedanke mich bei King Roman und Mr. Morgan Star von Akustika. Ein schönes Weihnachtskonzert, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank.
Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.